Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Und nicht nur mit dem Fabu, sondern auch mit einem sehr coolen Gast, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, nämlich mit dem Joël Mahl, Goalie von Servette. Joël, willkommen.
Danke vielmals für die Einladung, hallo zusammen.
Vielleicht gerade vorne weg, wenn der Fabu dann wieder mal sagt, wir haben es vielleicht schon mal gesagt, wir haben jetzt schon mal eine halbe Stunde aufgenommen, haben das eine sehr, sehr muntere Episode bis jetzt gehabt und dann habe ich gemerkt, dass wir technische Probleme gehabt haben, offenbar. Es ist das allererste Mal, dass das passiert ist. Joël, du bist live dabei jetzt bei dem Riesenfail von mir. Das ist fast schon historisch. Ähnlich wie deine Niederlage gestern bei Winterthur.
Eine halbe Stunde habe ich geredet, jetzt würde ich... Nein, alles gut, mal wieder.
wir haben uns austauscht, weil wir völlig zu Recht, oder weil du völlig zu Recht gefunden hast, wir reden viel zu wenig über Servette. Du hast mir mal geschrieben, wie viele Mal müssen wir eigentlich noch gewinnen, dass wir vorkommen bei anderen Liga als nur in einem Nebensatz. Zum Rösten kommen wir sicher nachher noch. Jetzt ist aber nach all diesen Spielen ist es in Winterthur 1-0 ausgegangen. Für Winterthur haben wir dir Pech gebracht oder wie hast du das Spiel erlebt gestern Abend?
Ich hoffe nicht, dass es euch liegt, wobei im Seilen haben wir ja letztes Mal auch ein bisschen Pech gebracht. Aber nein, ich glaube, es war einfach eine sehr, sehr unglückliche Niederlage für uns. Es war nicht unbedingt ein ganz schlechtes Spiel gewesen. Winterthur hat sehr solidarisch verteidigt. Wir haben versucht, vor allem in der zweiten Halbzeit, haben wir sicher die Oberhand gehabt, haben probiert, haben die meisten Konter gut verteidigt, bis auf einen. Und dann, man gewusst, es ist nicht einfach auf der Schütze. Winterthur ist in einer guten Phase. Jetzt das Timing für den Podcast nach einer Niederlage ist natürlich nicht gut, vor allem nachdem ich dir das geschrieben habe. Aber ich bin trotzdem froh, mal da zu sein und vielleicht ein bisschen etwas über Servette können zu erzählen.
Er hätte können erst werden, wenn er einen Punkt hätte geholt. Also einmal für zwei Tage, wo IB spielt ja erst am Ostern Menti. Ist das jetzt ärgerlich? Oder du hast ja irgendwann nach dem Match schon gesagt, du schaust gar nicht so sehr auf die Tabelle, oder?
Ja, das stimmt eigentlich auch. Klar, wären wir jetzt erst mit einem Punkt. Und das wäre schön gewesen. Aber an sich, wenn wir in jedem Spiel maximalen Erfolg. Und was IB macht, das schauen wir dann nachher. Wir versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen. Das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Jetzt ist eine Niederlage dazugekommen, was sehr ärgerlich ist. Ja, also klar bin ich nicht happy über das Spiel gestern. Auch wenn ich ein ruhiger Typ bin, vielleicht merkt ihr mir das jetzt nicht an, aber ich habe mich schon aufgeregt gestern nach dem Spiel. Auch die Mannschaft war sehr, sehr enttäuscht gewesen und es war sicher keine coole Heimfahrt gewesen. Ich kann hier in Zürich bleiben. Aber jetzt geht es gerade weiter. Am Mittwoch spielen wir gegen Lausanne Uschi und versuchen jetzt wieder in die richtige Richtung zu reihen.
Zwei Sachen noch zum Match. Bin gespannt, ob du gleich antwortest wie vor einer halben Stunde.
Der
hat im Stand von Uno eine Penalty verschossen. Ein relativ mutiger Versuch war, die Latte drüber. Warum schießt man Penalty dermassen riskant? Und vielleicht die zweite Frage: unhaltbar zu gehen von Winterthur für dich?
Der Taki, unser Japaner, hat auch schon mal so eine Penalty geschossen. Die letzten zwei hat er souverän verwertet. Ich glaube, ja. Meine Freundin hat mir auch gesagt, wieso üben die nicht Penalty schiessen? Weil wir jetzt auch schon im Pilsen in Penalty schiessen rausgefallen sind. Aber Penalty ist noch schwierig zum Üben. Klar ist es unglücklich, aber wir können jetzt auch keinen Vorwurf machen. Er hat so seine Art zu schiessen und meistens geht es gut. Sonst haben wir leider keine zwingende Chance gross können rausspielen und dann am Schluss wäre es 0-0, glaube ich, okay gewesen für uns. Dann wären wir gar nicht unglücklich heimgefahren. Und zu der zweiten Frage, ist immer einfach, Frage zu stellen, ist es unhaltbar? Klar, als Goalie sagen wir eigentlich, fast kein Goalie ist unhaltbar oder überall können wir ein kleines Detail verbessern. Aber ich glaube, es war sehr, sehr schwierig, 1-1 sich berühren nach. Und die haben den Konter wirklich gut gespielt, super Pass vom Lataev und einen guten ersten Touch und dann macht er es gut. Ja. Aber am Schluss kann man immer analysieren und irgendetwas verbessern.
Wie ist es denn, wenn eben die Journalistenfrage kommt, oder wir tun das ja immer wieder mal diskutieren, ah, den muss er doch haben, und Jan Sommer ist wieder zu klein gewesen oder so. Ist jetzt bei dir sicher nicht der Fall. Du bist deutlich grösser als beide von uns. Aber, ja, wie nervig ist das auch, wenn dann immer eben Leute wie ich, die vielleicht seit den E-Junioren nicht mehr im Goal gestanden ist, über dich urteilen und finden so, ja, die musst du doch haben.
Ja, es kommt darauf an, in welcher Phase oder was für ein Typ du bist. Ich mittlerweile mit ein bisschen Erfahrung kann ich das ein bisschen reflektierter anschauen oder beziehungsweise besser einordnen. Ja, man ist sich gewohnt, dass alle über einen urteilen. Ab und zu und geht einem das Schutz nach. Ja, jeder, der sagt, er liest oder lässt das nicht, ist meistens zum grossen Teil gelogen, weil man liest und man kann sehen, es wird eh zu einem zugetragen. Aber man kann es mittlerweile sehr gut einordnen und ich kann es ja selber beurteilen, ob es ein Fehler war oder nicht. Und die Personen, die es auch wissen, auf die höre ich und die Kritik lasse ich dann auch an. Aber mittlerweile wird schon immer zu schnell von einem Patzer geredet. So ein bisschen inflationär wird das Wort benutzt. Muss das schon ein bisschen, ja, differenzierter anschauen. Aber das machen mehr Goalies schon. Und ich verteidige dann auch meistens Goalies in Diskussionen mit anderen Spielern. Und,
das ist ein spannender Punkt, Tobi. Würdest du als Fußballer Texte lesen über dich?
Ich weiss nicht,
ja, du liest auch deine Kommentare, die jemand macht.
Ja, du würdest garantiert alles über dich lesen.
Ich habe den Fehler gemacht, dass ich gesehen habe auf Instagram, dass ein Video von 20 Minuten irgendwie über 1 Million Views gehabt, wo ich den Granit Xhaka frage, ob ich ihm zur Bundesliga-Titel darf gratulieren, und er dann sagt, ja, nein, zeigt irgendwie aufs SFV-Zeichen, Schweizer Nation und Leverkusen. Und dort haben auch, also, viele Deutsche natürlich wieder Witz gemacht, weil er Nazi sagt, aber auch ganz viel meine Frage zerstört, weil er nachher wegläuft und man das Gefühl hat, ich hätte irgendwie für alles Interview kaputt gemacht. Ist aber wirklich nicht so. Aber ja, es ist schon, und ich meine, wenn du bei 20 Minuten schaffst, kommst du sehr viele Mails über, kommst sehr viele Leserkommentare auch über, die nicht freigeschaltet werden. Ich kann mir vorstellen, wie die aussehen, wenn zum Teil ja schon die aussehen, wo man freischaltet. Und da wirst du ein bisschen abgehärtet, weil du siehst ja auch gleichzeitig Zahlen, oder jetzt auch bei uns auf Spotify, wenn irgendjemand findet, das war eine riesen Scheiss-Episode gewesen, aber du hast, weiss ich, wie viele tausend Zuhörerinnen und Zuhörer, die nichts sagen. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich findet sie nicht
so fair. Ihr Journalisten könnt ja urteilen über die Spieler, dann wird auch ein bisschen über euch urteilt. Das ist ein bisschen ausgeglichene
Gerechtigkeit. Ja. Meinst du, es ein paar Spieler darunter, die irgendwo so Unternehmen schreiben, da, die zwei, immer wieder.
Also, lesest du die Bühne der Schneef, zum Beispiel, aktuelles Beispiel?
Selten. Also, wir haben jetzt nicht daheim auf dem Stubentisch, auch weil meine Frau deutsch ist und überhaupt kein Wort Französisch kann oder noch nicht oder am Lehren ist. Aber, klar, liest man ab und zu ein bisschen Medien. Also, es ist, ja, wenn du ein bisschen auf Social Media bist oder ein bisschen ins Handy hineinschaust, dann kommst du ja nicht daran vorbei, das zu lesen. Die Frage ist, wie du es einordnest. Und klar gibt es ein paar Sachen, die dich ein bisschen mehr triggern und ein paar ein bisschen weniger, aber mittlerweile kann ich das ziemlich gut.
Ich werde noch etwas zum Match von gestern sagen in Winterthur, wo der VAR, wenn du regelmäßig Zuhörer bist von unserem Podcast, bist du ja, glaube ich, oder?
Ja, es ist noch lustig. In Zypern habe ich mich bin ich entfernt vom Schweizer Fußball, einfach durch Distanz. Und habe es nicht mehr so richtig verfolgt. Dann bin ich irgendwie auf euren Podcast gekommen. Und habe es noch cool gefunden. Inhaltlich und ab und zu auch lustig. Also ich will euch jetzt nicht zu fest schmeicheln, aber der Podcast ist ein bisschen hängen geblieben. Als ich jetzt eigentlich wieder in der Schweiz bin, habe ich eigentlich gesagt, ja, jetzt muss ich ja nicht mehr den Schweizer Fußball-Podcast konsumieren. Aber jetzt irgendwie haben sie es geschafft, dass ich gleich noch ab und zu reinlasse.
Sehr schön, schickst du Rechnung nach.
Sehr wir gut einstudiert. Ja. Auf jeden Fall weißt du in dem Fall, dass ihr das Video beweist, wie ein Jahr ziemlich scheiße finden. Und ihr habt ja gestern wieder, es hat wieder eine Szene gegeben, wo der Stefanovic Stillhardt von Winterthur den Ball wegnimmt im Strafraum von Winterthur und echt klar gefoult wird. Also, wenn es irgendeinem der VAR gebraucht hat, in dieser Szene, ist echt Penalty für euch. Gut, ob der innen da, ja. Das ist die andere Frage. Aber ist dir das egal? Oder wie nimmst du das mit? Auf das bist du gar nicht eingegangen nach dem Spiel, oder?
Ja, weil im Spiel habe ich es auch gar nicht so wahrgenommen, dass es ein Penalty ist. Vorhin habe ich das Einhaken gar nicht gesehen. Im Video habe ich es nachher gesehen. Klar, kann man jetzt diskutieren. Mit VAR müssen wir das vielleicht pfeifen. Aber ich bin halt irgendwie schon auch ein bisschen der Typ, wo ja im Nachhinein kann ich als Spieler jetzt da nicht viel ändern. Was soll ich jetzt ein Wutinterview geben und sagen, über das fluchen? Ich bin eigentlich auch auf deiner Seite, der Var nimmt im Fußball sehr, sehr viel weg. Oder in dieser Form, wo er jetzt noch da ist, vielleicht kann man ihn noch ein bisschen verbessern, was, aber im Moment, ja, es gibt so viele Verzögerungen, es werden so viele Emotionen geklaut, oder es werden Emotionen ausgeschüttet, wenn du ein Goal schiessest und alle sind sich in den Armen auf der Tribüne, fließt oder gibt's Bier duschen und dann gehst du voller Hormonen und Emotionen wieder zurück und der Schiri hat seine Hand ans Ohr und du meinst, oh nein. Das ist ja all die Emotionen für nichts, das ist schon sehr, sehr schade, nimmt dem Fußball schon viel. Andererseits, ja, muss es Torlinientechnologie, vielleicht gibt es ja bald irgendwie auch eine Abseitsuhr, wo innerhalb, weiss nicht, mit künstlicher Intelligenz so schnell im Schiedsrichter kann vibrieren, auch ist Offside gewesen, dass es nicht den Spielfluss zerstört. In dieser Form ist es schon, wir haben jetzt mit der Nazi zwei Spiele gehabt, ohne VAR, und die sind sehr, sehr erfrischend gewesen, weil einfach es ist entschieden worden, ob es jetzt richtig oder falsch war, du hast gewusst, es geht weiter. Und ich habe es eigentlich noch cool gefunden.
Ja, ich teile die Einschätzung mit den Emotionen zumindest, weil ich gestern in München war, Bayern, Dortmund schauen, und dort war es ja schon auch so gewesen, dass irgendwie 3 Minuten vor Schluss der Harry Kane das 2-1 macht. Du hast das Gefühl gehabt, wenn jetzt wird es mal richtig spannend. Jetzt gibt es richtig spannende 8, 7, 9 Minuten, was auch immer. Und auch bei München, du hast wirklich im Stadion gemerkt, es ist jetzt nochmal so ein bisschen Hoffnung da, obwohl das Stadion, also für Spitzenspielverhältnisse, wieder sehr riesig war in der Allianz Arena. Und dann langt sich der Schiri ans Ohr, macht das Zeichen, Offside, alle enttäuscht, und also die Leute fangen da an, heimzugehen. Und das ist schon, da bin ich, bei den Emotionen bin ich bei euch, beim Sport fairer machen eben, aber dann müsste es einfach so Sachen pfeifen werden wie bei euch.
Gestern. Ja, aber eben, also das sind wir ja, klar bin ich auch bei dir, dass es muss fairer werden, aber die Diskussionen sind eigentlich immer noch die gleichen. Einfach sind sie jetzt noch intensiver, weil du das Gefühl hast, es müsste noch fairer sein. Und es passieren ja gleich noch Fehler. Darum ist sie in dieser Form jetzt noch nicht ganz so abgeschlossen.
Ja, stimmt. Also der Premier League als Beispiel, der Doku, der höhere Fuß vom Doku gegen McAllister, ist der, glaube ich, ja. Ich habe letztes Jahr den Engländer veröffentlicht, ja, das Wahrgespräch. Dann, was die ganze Zeit sagen, nein, das ist zu wenig für mich für den Penalty. Und du siehst immer wieder, Sky hat es so geschnitten auf Social Media, dass es immer wieder die Wiederholung ist. Und ich dachte, was? Hat er nicht berührt. Und das kann ja auch meisterschaftsentscheidend gewesen sein. Das Foul, also von dem her, vielleicht muss ich mich da umorientieren, vielleicht haben die recht.
Aber ist gerechter, also der Goal von Kane ist ja ein gutes Beispiel, der ist vielleicht 0,2 cm im Offside, aber ist es denn gerechter, wenn das Goal jetzt nicht zählt? Es ist super schön rausgespielt, das Goal, aber lassen wir wie ein Jahr, es sind jetzt viel mit Emotionen gekommen, es ist einfach ein Ärgernis. Ja. Aber was machst du zu München?
Ich habe privat Fußball geschaut. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal nicht arbeite, dann gehe ich Fußball schauen.
Du bist ein bisschen Motto-Fan, oder? Beim ZSC bist du jetzt auch wieder im Stadion.
Ja, ja. Also, beim ZSC bin ich ja Playoff-Tourist.
Ah, okay. Ja. Aber hast du gestern einen guten Tag gehabt, wo Leverkusen, da aus Leverkusen, Freunde, 3 Spiele noch bei ihnen verliert? Hast du gejubelt eigentlich zu München, oder?
Nein, ich habe das also sehr neutral geschaut im Stadion. Es hat wirklich, mein Kollege hat einen BVB-Schal dabei gehabt und auch die Leute rundherum haben das wirklich nicht so cool gefunden auf der Haupttribüne, dass jetzt da irgendein Dortmunder hockt und da hat's noch, hinter uns sind gerade die Fans im Rollstuhl, so eine spezielle Zone in der Allianz Arena. Und dort hat's wirklich einen BVB-Fan gehabt, der hat das ganze Spiel durchgeschrien, zieht den Bayern und ist Lederhosen auch. Die München haben einfach da sind durchgedreht. Wirklich. Und, nein, ich habe nicht gejubelt, aber Leverkusen wird Meister, glaube ich. Jetzt ist es definitiv so. Xabi Alonso hat auch gesagt, er bleibe. Also das ist sehr erfreulicher Tag für Bayer Leverkusen. Joel, du bist in einer ähnlichen Situation.
Mit Xabi Alonso.
Hat die Vertrag läuft auch noch ein Jahr, oder? 25?
Ja, 25.
Du hast auch 15 Millionen Ausstiegskleber nächstes Jahr.
Ja, jetzt die Optionen Liverpool und Bayern sind es für mich, glaube ich, nicht.
Nein, am Tabellen, weißt du, die Meisterthematik oder die Meisterfrage, bist du ja ein bisschen ausgesetzt jetzt. Du hast nicht so viel Vorsprung wie jetzt Leverkusen, also aktuell gar keinen Vorsprung. Aber einfach die Meisterfrage. Und wie siehst du es jetzt bei Leverkusen? Also dort ist der Sack zu, oder? Also,
ja, also ich glaube dort, auch wenn man immer als Spieler muss diplomatisch bleiben, also ich meine 13 Punkte, 7 Spiele, Dann werden die Antworten kommen. Ja, rechnerisch ist, solange es rechnerisch nicht möglich ist, werden wir auch nichts dazu sagen. Das muss man als Spieler halt in der heutigen Medienarbeit oder so, muss man das halt so sagen. Muss ja keine, ja, sonst wird es irgendwie gegen einen verwendet. Aber ich glaube, also jetzt, in dieser Form, vor allem, wo Leverkusen ist und Bayern ein bisschen am strugglen, ist das, glaube ich, das Thema durch.
Bist du abgesehen von anderen Liga, ist das noch etwas im Fußballfan? Also, oder aus Kind, das bist du Fan gewesen?
Ich komme eigentlich, ich komme aus dem Aargau und bei uns waren alles GC-Jungs gewesen. Also, ja, meine früheren Kollegen aus Bruck, wo ich aufgewachsen bin, sind eigentlich alles GC-Fans gewesen. Ich war dann ein paar Mal im schönen alten Hartturm gewesen. Und dann nachher bin ich natürlich richtig Aarau und dann ist Aarau mein Zuhause geworden, Aarau mein Club. Habe dann aber noch zu GC wechseln. Das ist aber, das ist eigentlich wie ein Kindheitstraum gewesen für mich und alle meine Freunde natürlich. Jetzt bist du bei GC. Leider ist es so, nach zwei Jahren bei GC bin ich nicht mehr so GC-Fan
gewesen. Also wir haben hier keine Kamera leider, die kommt ja wahrscheinlich gleich, aber jetzt hat man müssen sehen, wie der Joel Wahl oder Tobi Wedermann, was geheissen hat, Aarau. Ist echt klar, dass man dort GC-Fan ist. Warum? Weil GC ist ja nicht im Kanton Aargau. Du darfst auch ein bisschen aufklären. Ja,
aber richtig so. Bruck, Baden, dort ist jetzt eigentlich fast nur GC gegeben. Also es ist so.
Okay.
Ja.
Ja, und also wir, die ja noch ein bisschen jünger sind als du, ist ja schon eine grosse GC-Zeit gewesen. Und wenn man dort so in der Nähe aufgewachsen ist, ist es schon oft einfach das Thema gewesen, dass man GC-Fan. Du in dem Fall nicht mehr so, aber auf das
also schon. Eigentlich immer, also immer noch, aber halt, wo ich ein bisschen Insights hatte und wie das alles so chaotisch war, ist es so ein bisschen wie abgeflacht. Aber GC hat immer noch geile Fans, ist immer noch ein geiler Club. Eigentlich aber. Und darum hoffe ich schon, dass sie wieder einen Weg finden zurück. Ja.
Zurück aus der Challenge League nächstes Jahr.
Nein, es ist ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen ruhiger und einfach auch, dass die Fans ein bisschen mehr Identifikation wieder haben oder sich wieder ein bisschen finden können. Es, ja, weil es ist so ein bisschen traurig in den letzten Jahren.
Ja. Du hast vorher das Wort Nazi erwähnt. Du hast Nazi-Pause gehabt, aber für die Zypern. Du hast den zypriotischen Pass, weil du nach 5 Jahren hast können, beantragen. Du hast 5 Jahre dort gespielt. Wie läuft das so ab bei der zypriotischen Nazi?
Ja, ich bin angefragt worden vom Verband. Und sie haben mir geholfen bei dieser Beantragung. Und das ist dann auch relativ schnell gegangen. Ich habe mir das natürlich schon überlegt. Es ist ja schon so, dass ich bin Schweizer im Herzen und habe aber jetzt mittlerweile schon eine grosse Identifikation mit Zypern. Aber ich habe dann schon mit vielen Leuten geredet aus beiden Ländern, ob das eine gute Entscheidung ist. Aber aufgrund von, dass in Zypern jetzt nicht so viele qualitativ gute Goalies oder die in grossen Clubs spielen, hat der Trainer das unbedingt wählen. Und ich habe gesagt, wenn ich im Land etwas zurückgeben kann, und in Zypern, meine Kinder sind dort geboren, sind dann dort ihren ersten Schritt gemacht. Ich habe so viele Freunde dort. Es ist nicht so, dass ich einfach nur das Papierli möchte und selber profitieren. Und ich mache das auch nur so lange, dass die Leute das positiv sehen und dass ich auch willkommen bin. Also natürlich nicht einfach, nicht alle sind so Befürworter gewesen, weil du natürlich auch in einem zyprioten Platz wegnimmst. Darum muss ich den Respekt auch jeden Zusammenzug verdienen. Aber sonst ist es für mich sportlich wie auch menschlich eine extrem coole Erfahrung und jeder Zusammenzug ist wieder etwas Neues. Wir haben so viele gute Gegner gehabt. Darum ist es eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Gewisse Leute in dem Land machen ja die Doppelbürger-Thematik bei der Schweizer Nazi immer wieder so ein bisschen fast schon zum Problem. Wie ist das bei dir? Darfst du Hymne singen, Schweizer Kreuz zeigen, wenn du das Goal Penalty gehabt hast?
Mit Schweizer Kreuz haben wir leider nicht auf dem Leibli. Nein, aber ich habe natürlich die Hymne gelernt. Ich kann ein bisschen Griechisch, ist nicht perfekt. Aber haben wir dann auch die Frage von der Authentizität gestellt? Ist jetzt das so ehrlich, wenn ich jetzt die auswendig gelernte Hymne dort singen mit Inbrust, habe mich dann einfach auch ein bisschen zurückgenommen. Teilweise singe ich sie, wie ich es gerade, also ja, es ist noch schwierig für mich, den richtigen Mittelweg zu finden, weil ich wollte irgendwann auch niemandem dort auf die Füße stehen, da geht es jetzt mehr als um den Fußball, da geht es um das Land. Und ich versuche, mich korrekt zu verhalten und möglichst etwas können im Land zurückgeben, fußballerisch und auch menschlich etwas zu bewirken, was positiv ist. Und solange das gut angenommen wird, ist das eine gute Sache.
Kann denn jeder, der zu Zypern 5 Jahre gelebt hat, den Pass beantragen? Das ist ja so.
Ja, also klar habe ich ein bisschen Hilfe gehabt vom Verband. Sonst geht das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen länger. Aber an sich Ja, ist das möglich, wenn man 5 Jahre in diesem wunderschönen Land gelebt hat? Und es ist nicht einmal so schlecht, 5 Jahre dort zu leben.
Ja, der Fabio kennt sie sicher von Aya Napa.
Genau, ich bin natürlich ein paar Mal dort in der Ferie und noch ein paar
Jahre nicht unbedingt Zypern, das ist eine Touristenstadt, aber ich könnte gerne mal auf Zypern kommen und mal eine Rundreise.
Ich bin auch ein paar Mal fußballtechnisch dort gewesen, wenn ich schon darüber rede. Also Testspiel vom Schweizer Nationalteam sind mehrmals Zypern gewesen. Ich glaube, mein allererster Länderspiel als Journalist ist irgendein Trümmlings Testspiel auf Zypern oder in Zypern gewesen. Ich weiss gar nicht mehr, wer, das ist ewig her. Also ich bin schon ein paar Mal dort gewesen. Sexy, und zu dem können wir dann auch noch sexy. Zypern ist sicher
ein wichtig
in dem Podcast. Aber du bist 2018 von Darmstadt, 2. Bundesliga, zu Paphos. Warum eigentlich?
Ja, gute Frage. Vor allem im Nachhinein würde ich jetzt in meinem jüngeren Ich sagen, hey, bleib cool, bleib geduldig, du bist in Deutschland. Wenn man einmal Bundesliga kann spielen, dann oder mal dort dabei ist und mein Vertrag wäre ja noch gelaufen. Aber ich bin ungeduldig gewesen. Ich habe Perspektiven nicht unbedingt gehabt zum Spielen. Ich wollte unbedingt spielen. Bin damals sehr, sehr schlecht beraten gewesen. Weil der Berater halt Kommission gesehen hat und ich mir auch viel versprochen wurde. Ist ein neues Projekt mit Investoren und bin auch ein bisschen naiv gewesen. Aber, habe es dann gemacht und menschlich und lebenserfahrungstechnisch bereue ich auch gar nicht. Also jetzt kann man eh nicht bereuen. Es hat auch fußballerisch dann habe ich einen guten Weg können machen. Darum wollte ich gar nicht bereuen. Aber so ist das dann entstanden.
Und in Zypern hast du ja dann für mehrere Clubs gespielt. Du hast, glaube ich, in einem anderen Podcast haben wir gesagt, deine Karriere sei wie der Bitcoin-Kurs. Und wenn man auch die Vereine anschaut, also du hast mal bei Top-Vereinen, mal bei kleineren Vereinen gespielt. Wie hast du die?
Ja, also die Kurzfassung ist so, dass ich bei Paphos ein gutes Jahr gehabt habe und ein gutes Jahr gehabt, dann eigentlich zum grössten damaligen oder fast besten Verein Apollo Limassol, jetzt sind sie nicht mehr so gut. Und dort 1,5 Jahre gut, oder ich konnte spielen, sogar fast in die Europa League gekommen, nur gegen Eindhoven rausgefallen, dann fast Meister wurde in der Corona-Saison. Und dann hatte ich eine schwere Verletzung gehabt, irgendwie 5 Knochen im Gesicht gebrochen und dann habe ich die Schattenseite auch ein bisschen kennengelernt. Dann ist Ausländer regeltechnisch am nächsten Tag ein anderer ausländischer Goalie da gestanden. Und ich dementsprechend aus der Liste rausgekickt wurde und das hat dann, vorher ist noch der neue Vertrag auf dem Tisch gelegen und dann nachher bist du draussen gewesen. Das sind so, merkst halt, dass als Fußballer doch auch nur ein Nümmerli bist. Auch wenn vorher alle nett und lieb zu dir gewesen sind, nachher kommt es dann halt, bist dann halt nicht mehr willkommen. Und hat dann so zum Glück noch den Verein wechseln innerhalb von der Insel. Das ist dann auch ein bisschen, genau, juristische Sachen noch ein bisschen gehabt und dann aber können auf der Insel wechseln. Die dann bei den Trainer geholt, dort ist dann aber der Trainer entlassen worden. Und wie es dann so ist im Fußball, wenn ein Trainer einen Spieler holt und der Trainer entlassen wird, ist dann auch schwierig für den Spieler. So ist halt so die Mechanismen von der Geschäfte in Zypern noch umso mehr. Und dann nachher ist es schon zum nächsten Verein gegangen. Das ist auch für mich und für meine Familie auch nicht so einfach gewesen, weil wir auch innerhalb von der Insel quasi ein Inselhopping gemacht haben. Und trotzdem auch 4-mal umgezogen, obwohl es eine kleine Insel ist, ist das auch für meine Familie nicht so einfach gewesen. Aber ganz viel Erfahrung und ich will nichts bereuen. Ja.
Febu, wenn du die zypriotische Nationalmannschaft schon gesehen hast, was hast du da für eine Entwicklung festgestellt?
Schlechte. Ohne dass ich jetzt jedes Länderspiel gesehen habe, logischerweise. Muss ich zugeben, auch die Liga natürlich überhaupt nicht im Griff. Aber in meinem Empfinden ist vor 5-10 Jahren ist die zypriotische Nationalmannschaft unangenehmer zu spielen gewesen, gemessen an den Resultaten, die ihr jetzt im Herbst gehabt habt. Also ist das vielleicht so, oder hat jetzt einfach eine unglaublich starke Gruppe gehabt?
Beides. Also unsere Gruppe hat sich jetzt mittlerweile fast alle, also Georgien hat sich qualifiziert, Spanien, Schottland, und dann haben wir noch Norwegen gehabt mit Haaland, Ødegaard. Wir haben wirklich eine starke Gruppe gehabt, aber haben auch nicht so performt. Die Nationalmannschaft ist nicht in einer guten Entwicklung. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass in Zypern fast nur noch Ausländer spielen. Du müsstest eigentlich 2 Spieler in der Startelf haben, aber wenn es nicht hast, dann zahlst du einfach und die grösseren Clubs zahlen einfach und spielen nur noch mit Ausländern. Das ist natürlich mittellangfristig ist einfach keine gute Entwicklung für die Nationalmannschaft. Dafür hast du immer wieder zypriotische Teams, die international spielen. Also du hast jetzt mit Aris Limassol in der Europa League eine gehabt. Du hast Apoel Nicosia, wo auch früher immer wieder Champions League gespielt hat. Du hast immer wieder Teams, die international performen. Aber für die Nationalmannschaft ist das jetzt nicht wirklich eine gute Entwicklung.
Du hast 9 Länderspiele Gott noch keins gewonnen. Sorry für den wieder.
Aber ja,
Du hast ja offenbar, also wieder zwei Penalty abgewehrt. Jetzt geht letzte Woche gegen Serbien und,
wo wir angefangen haben, das noch nicht gewusst, ist gut, dass wir nochmal aufnehmen
müssen. Das wäre natürlich brav ausgeschieden, selbstverständlich.
Dort hast du im Zusammenhang mit zypriotischem Fußball auch noch von Vergiftung
gegeben. Ja, aber das kauft auch noch. Du hast gelernt. Aber, schnell aktuelle Zwischenfrage. Warum bist du eigentlich zu Pilsen nicht in der 119. Minute eingewechselt worden? Aus 11-Meter Killer? Ist das kein Thema gewesen? Also, der Frick war schnell im Goal von Serbien.
Ja, es war ganz kurz das Thema gewesen, aber das ist ja, ja, das machst du jetzt auch nicht immer, und das musst du René fragen oder den Staff fragen. Mhm. Klar wäre ich parat gewesen, aber ja, Penalty ist dann auch immer auch ein bisschen Glückssache, Instinktsache, Momentum, und wir haben drei verschossen, dann wäre es auch für jeden anderen Goal wieder gut.
Ja, aber eben, also der Februar hat es angetönt, bis jetzt noch nicht so erfolgreich mit der Nationalmannschaft, jetzt zwei Penalty gehabt. Wenn nur einer gewusst, Serbien, ja, die Glitter habe ich nicht gewusst, ja. Aber wie handhabst du das so, wenn du doch ein paar Gegengol bekommen in der ganzen Quali, EM Quali 28, du hast aber nicht jedes Spiel gespielt, wie handhabt man das als Goalie?
Ja, danke nochmal für die 28 Goal.
Also, letztes Mal hat er Kanonenfutter gesehen. Der Zehnte formuliert er.
Aber ja, eben, wie gesagt, wir haben so starke Gruppe gehabt und auch zum Beispiel Spanien in Höchstform, wo für mich, das war quasi ein anderer Sport gewesen. Dann ist Schottland gehabt, wo auch eine super Quali gespielt hat. Schottland hat dann sogar Spanien geschlagen. Dann ist Norwegen gehabt, Haaland, Ödegaard. Und das ist ja schon gewiss, dass wir die Underdogs sind. Und dass es schwierig wird, irgendwie zu Null oder gewinnen. Darum, hast du als Goalie trotzdem mega viele Möglichkeiten, dich können auszeichnen in der Zusammenfassung. Wenn du schon vier Goal hast, kommen die dann meistens nicht. Aber für mich sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel zu tun gehabt, gegen sehr viele Qualitätsspieler zu spielen. Darum, ja, trotz auch der Niederlagen und trotzdem auch, dass es für mich auch neue Erfahrungen sind, ist das alles in der Nachbetrachtung eigentlich positiv. Ja.
Also es ist nicht irgendwie ärgerlich, dass so ein Nazi zusammen zu, es macht wirklich keinen Spass.
Nein, nicht nur, weil die Leute sind sehr, sehr fordernd und haben auch die Erwartungen sind eigentlich viel höher gewesen, weil Zypern noch nie null Punkte in einer Qualifikation, noch nie.
Ja.
Und gegen Georgien Heimspiel sind wir eigentlich besser gewesen, aber sonst haben wir eigentlich selten eine Chance gehabt und das war schon ein bisschen ernüchternd gewesen. Sportlich war schon auch enttäuschend gewesen.
Haaland, zwei Spiele, vier Goal gegen
den. Ja, nochmal.
Es hat aber auch, also ich kann mich an einen riesen Save von dir erinnern,
ja,
oder?
Genau.
Ja.
Aber wie ist das, wenn du auf das Mal gegen Weltbest oder zweite Weltbest Stürmer spielst? So, ein bisschen unverhofft, oder?
Ja, unverhofft, sehr, sehr cool. Sehr, sehr dankbar, dass ich so eine Erfahrung noch machen darf. Hätte ich auch nicht gedacht vor zwei Jahren. Und darum ja, bin ich einfach auch jede Minute dankbar für so ein Spiel gegen so einen Gegner zu spielen und suche die Erfahrung auch auf und versuche natürlich mein Bestmögliche. Und hat jetzt vier Goal geschossen, aber er ist nicht happy gewesen. Was für eine Mentalität. Nach zwei Goal hat er gesagt, nein, ich brauche noch eins, der Trainer will mich rausnehmen, mach schnell. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und darum habe ich mir auch ein, zwei können haben. Das ist etwas, wo ich dann meinen Kindern, wenn sie es mal richtig verstehen, auch erzählen kann.
Du hast auch schon gesagt, du bist Schweizer Fan vom Schweizer Nationalteam. Hat sich der Murat Yakin schon gemeldet wegen Schottland? Also, was kannst du sagen über die Schweiz? Trifft ja auf Schottland, oder? Was kannst du sagen?
Ja, sehr schwierig. Spielende Gegner. Also für uns war es schwierig. Jetzt haben sie zwei Spiele gehabt, die nicht so gut waren, glaube ich. Aber qualitativ doch auch immer wieder sehr, sehr gute Spieler. Jetzt, ich glaube, nicht in der Breite. So das Kader, ich glaube, nicht so gut wie die Schweiz. Aber unangenehm. Die Schotten unangenehm. Wir haben zweimal quasi ein Auswärtsspiel gehabt in Zypern. Es waren 10.000 Schotten gewesen. Und sehr, sehr enthusiastisch. Und, wird nicht einfach, auch wenn es der einfachste Gruppengegner ist für die Schweiz. Aber ich würde natürlich...
Kannst du einfacher als Ungarn?
Ich glaube, Schotten sind einfach.
Sag das ist ja top.
Das macht mir eher Angst als etwas anderes.
Ich finde, Ungarn ist unglaublich gut, ja. Also ich bin jetzt bei Servette immer mit dem Bendy Bolla im Zimmer.
Ja.
Und verfolge es dementsprechend auch ein bisschen. Ich glaube, die Ungarn werden ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Die sind echt gut.
Also unglaublich gut. Der Einzige, der spielt bei der Schweiz, ist der Soboslai. Ich bleibe bei dieser Aussage. Vielleicht der Salai von Freiburg, aber Gulaschi, also wir sind ja Goalie-Nation. Also,
ja, aber gleich, irgendwie, ja, das Gefühl, die sind nicht so schlecht, ja. Also klar, Schweiz, ja, aber das wäre nicht einfach ein Spiel. Aber wie du gesagt hast, ich werde im Sommer auch Schweiz-Fan sein und die natürlich supporten und hoffen, dass wir da Euphorie können entfachen im Land.
Also komm, wir reden schnell über die Schweiz. Der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, war ja in Dublin gewesen. Unglaublich lang her irgendwie gefühlt. Zwischen den Länderspielen von Schweiz, was hast du für Feedback gehabt auf diesen Podcast? Und, ja.
Ja, eben die Granit-Situation, wo ich ihn nicht verscheucht habe, sondern es war schon die zweite Frage nach der letzten Frage. Ich habe dort noch etwas versucht rauszuholen. Aber sonst natürlich war Akiri schon ein grosses Thema gewesen, dass der Cher dann nachher bei uns ansteht und sagt, das sei alles abgesprochen gewesen und so. Das stimmt einfach nicht. Aber hat mich natürlich jetzt auch nicht bei Murat Yakin noch weiter, er hat mir auf dem Feld gezeigt, dass es ihn braucht, oder? Mhm. Und sonst, dass du die Welschen, was sehr gut passt, wenn wir den Joel da haben, dass du die Welschen als Franzosen bezeichnet hast, ist zumindest mal warnend angekommen. Wahrscheinlich haben wir nicht so viele Romans, die zulassen, aber solltest dich da, ein bisschen besser geografische Kenntnis und da.
Also Französisch sprechen natürlich, genau. Ja, das ist auch ein bisschen schnell geredet. Aber das schönste Feedback, das ich bekommen habe, übrigens, war, ich habe glaube gesagt, Shaqiri muss immer spielen, und er kann ja Freistoß reinholen und so, und voilà, fast Stunden später hat er Freistoß reingeholt. Also es war nicht alles schlecht gewesen.
Und gejubelt habe ich wie ein Grosser, du bist entsetzt gewesen.
Du kannst dir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, ein Journalist jubelt nicht schon. Also das geht einfach nicht, und ich bin neben ihm gehockt in dem Dublin, ich habe schon Ohrenschaden gehabt, du hast so fest gejubelt. Fast wie wenn Leverkusen, wird leichter.
Findest du das, also wie ist das in Zypern? Gut, geht's jetzt viel zu jubeln,
also gut, jetzt, wenn man das Zypern Leverkusen denkt, glaube jetzt mal,
wo der Penalty abwärts ist, ist Presse zu finden.
Nein, aber wie sehen wir das als Spieler? Also weißt, haben wir dann irgendwie das Gefühl, der Schuhn ist eh ein Fanboy, oder?
Nein, aber ich glaube, für die Nationalmannschaft ist das immer wieder noch etwas anderes. Also, die sind ja dann trotzdem auch mit Stolz dort. Und, also, die Journalisten, ich weiß jetzt nicht, ob die jubeln, aber ich finde jetzt das nicht schlimm, wenn man für die Nazi jubelt. Wenn jetzt du als GC-Fan GC Basel bei GC vielleicht aufstehst, ist das dann noch etwas anderes. Aber ich habe das Gefühl, wir sind trotzdem ja alle Schweizer. Also, ich bin jetzt auch noch zu berührt, aber yeah. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn auch die Journalisten ein bisschen nationalstolz sind und Schweizer Fans sind.
Kannst du dich identifizieren als Schweizer Fan mit dieser Schweizer Nationalmannschaft, mit dem Granit Xhaka, ja immer wieder aneckt?
Ja, absolut. Da bin ich. Das Thema, wo wir da ein bisschen hatten, das kommt bei mir eigentlich nicht so an. Also ich habe das Gefühl, der Granit ist sehr, sehr wichtig für die Nazi. Ich glaube, was ich da von den Spielern höre, sehr, sehr stark in der Kabine, sehr, sehr wichtig, haltet viel zusammen, macht die Jungen auch besser. Klar, ich weiss, ich höre ja ab und zu den Podcast und es gibt auch ein paar Sachen, wo man darüber kann diskutieren. Das ist auch der Job der Journalisten manchmal ist auch legitim, dass man sich da darüber kann äußern und darüber diskutieren. Vielleicht ist nicht immer alles einfach, aber man muss halt schon wissen, es ist für so Spieler so schwierig. Jedes Interview wird auf die Waagschale gelegt, jede Aussage wird dreimal zitiert und umgeändert und aus dem Kontext gerissen und als Spieler dann irgendwie noch authentisch sein und einfach nicht, viele sagen dann einfach nichts mehr oder sagen das, was alle hören wollen und dann ist auch wieder niemand zufrieden, darum ist das Ganze nicht so einfach, wenn du so ausgestellt bist wie der Chuck.
Du hast ja auch Ausspiel gehabt. Ich glaube, du bist ein sehr guter Kollege von Silvan Widmer. Was hast du sonst noch für Bezug jetzt direkt zu Spielern?
Jetzt ist natürlich der Derek dabei gewesen. Kulis kenne ich auch ein bisschen. Mit dem Jan habe ich mal lieber getäuscht. Aber Staff-Mitglieder kenne ich auch noch ein paar. Natürlich der Fox kenne ich gut.
Patrick Valetti übrigens.
Ja. Yeah. ein paar Insights habe ich schon, aber ich verfolge es natürlich auch als Fan.
Wer würde bei dir, du hast ja ein Zertifikat Torhütertraining, wer würde bei dir bei der Nazi im Goal stehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du mir jetzt, ich komme jetzt als neuer Trainer in den Verein und stand jetzt einfach nur die zwei Goalies, oder die Goalies wird wahrscheinlich der Kobel spielen. Aber also die Diskussion erübrigt sich, wenn man die letzten Jahre anschaut. Und ich glaube, der Jan Sommer hat sich das erspielt, hat in der Nazi eigentlich praktisch immer gute Leistungen auf den Platz gebracht. Und ich glaube, absolut legitim, dass der Jan, oder klar, dass der Jan jetzt die EM spielt. Das ist für mich eigentlich gar keine Diskussion, weil der hat sich nichts zu Schulden lassen. Jetzt mit Inter macht er das super. Und im Kobel seine Zeit wird kommen. Also ich glaube, also es wird relativ klar, dass dann der Jan, wenn er eine gute EM spielt, sagt, Jungs, ich habe es gesehen. So wie das der Benaglio auch relativ clever damals gemacht hat. Und eigentlich dann gemerkt hat, du, jetzt kommt hinten dran jemand. Und ja, das ist jetzt gut so für mich. Also nicht, dass ich jetzt also im Jan will, sage, er soll das so machen. Aber ich glaube, das wär die Variante. Weil nachher kommt der Kobel und du hast hinten den Wogen, Omlin. Und der Sommer hat ja so viel Turnier gespielt, so viel für unser Land geleistet. Darum gar keine Diskussion, dass der jetzt im Golser steht.
Gut, so sicher ist das noch nicht, dass er aufhört. Er spielt beim besten Club der Welt.
Ja, ich habe vorher schon gedacht, United, das ist schon Inter, ist nur nicht
und das Bad Lauf. Ja, zwar noch nie zum Gas, wie es mir ist. Aber ich möchte etwas anderes noch sagen. Der Kobel könnte ja im Moment, er ist ein bisschen viel verletzt, aber er könnte ja auch als bester Goalie der Welt bezeichnet werden im Moment, rein individuell. Oder ja. Wie siehst du das Ranking von den besten Goalies der Welt?
Ja, es ist beeindruckend, was der Kobel leistet, was für ein Selbstvertrauen, was für auch goalie-technisch ist es wirklich high-high-high-level. Ich würde ihn jetzt mittlerweile schon unter den Top 5 wirklich einordnen. Auch mit seiner Ausstrahlung, Selbstverständnis, er hat gute Saves, er hat einen guten Fuss. Ich könnte fast nichts sagen, wo er irgendwelche Schwäche hat, außer dass er ein bisschen verletzungsanfällig ist. Das ja, ist ein bisschen unglücklich, ist ja eigentlich noch jung.
Schade, ist kein Stürmer. Ich möchte noch schnell fragen, wegen Stürmer. Du spielst ja gegen Stürmer, logisch, in so einer Super League. Siehst du irgendeinen? Die Schweiz hat ja ein massives Stürmerproblem, finde ich. Also,
cool. Wenn man so viele gute Stürmer wie Goalies hat, hat man kein Problem.
Ja. Jetzt ist ja dein Namensvetter, Joel Monteiro, der auch noch den Pass nicht hat, aber gleich hat er den Schweizer Pass. Wie siehst du ihn? Er kann ja jetzt auch nicht der Heilsbringer sein für die DM oder von IBE. Das ist Monteiro von IBE.
Ja, ich glaube, es ist schwierig. Für mich auch schwierig zu beurteilen. Ich habe ein bisschen zu wenig gesehen oder zu wenig auf dem Radar gehabt, dass ich jetzt ein richtig professionelles Urteil darüber abgeben könnte. Hat sicher Potenzial. Sonst hoffen wir natürlich, dass der Embolo fit und ready zurückkommt. Ich glaube, er ist trotz allem körperlich-physisch ein Spieler, wo wir bräuchten. Ja.
Ja, ist natürlich auch gemein, dich wegen IB-Stürmer zu fragen. Also die haben ja kein Boot einmal.
Ja, ich sehe die aber im Spiel.
Ja.
Nein.
Ja, Embolo, müssen wir noch schnell reden über das Covid-Zertifikat-Thema? Nicht?
Unbedingt.
Er ist in einer Anklageschrift auftaucht als Nebenbeschuldigter, glaube ich, ist das richtige Wort, von einem Hells Angels-Boss. Der ist wegen ganz vielen Sachen in U-Haft, aber er solle am Brelimbolo 2 gefälschte Covid-Zertifikate verkauft haben. Und es ist schon, eben, er hat jetzt das erste Mal mit dem Kader gestanden, nach so langer Verletzung und eigentlich so der Hoffnungsträger von allen für den Sturm an der EM. Und jetzt schon wieder so ein Theater nebendran.
Ist der Hells Angels Boss auch ein Freund des Hauses Chaka, wie du quasi, oder? Also kennt ihr euch
auch? So weit würde ich nicht gehen, aber wenn du sein Instagram-Profil anschaust, hat es also doch ein paar Fotos auch mit Chakas und auch übrigens Murat Yakin, unter anderem. Ja, aber Joel, wie du kannst jetzt wahrscheinlich da als das ist ja unser Medienjob, dann so da in Panik fallen bei so Fällen, aber wie tust du so Sachen verfolgen oder was denkst du darüber, wenn so Sachen aufploppen?
Ja, ich nehme sie, also, ja, vielleicht ist es, was mal in den Medien steht, hinterfrage ich zuerst mal, ist jetzt das auch wirklich so? Oder wird es dann auch noch irgendwie aufgebauscht? Oder wird die Wahrheit ein bisschen vergrößert? Oder wird es ein bisschen, weil viele Geschichten sind dann doch auch, nochmal ein bisschen extremer geschrieben, dass auch die Leserzahlen stimmen. Und für mich schwierig zu beurteilen, ob jetzt das stimmt oder nicht stimmt. Wenn es stimmt, ist es sicher nicht eine gute Sache. Aber wer bin ich jetzt? dort sitzen und irgendwie urteilen. Ich glaube, da sind andere dafür zuständig und das will dann nicht zu viel stehen, wir da über etwas urteilen.
Gut, also urteilen ist in Schuhe schwierig. Das ist eine Geschichte bei euch, ich glaube 20 Minuten, ihr habt das rausgefunden oder gesehen. Beim Mbala ist halt einfach auffallend, die ihn besser kennen, sagen, sie sind tot liebe Menschen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also die Mal, die ich gegen ihn gespielt habe und ab und zu geredet habe, absolut sehr, sehr korrekt, sehr, sehr lieb. Also ja.
Er hat halt einfach das Faible oder der Hang quasi Fettnäpfchen nicht unbedingt auszuladen. Oder zum Beispiel die Geschichte in Essen, wo er ist Basketball schaut, offiziell. Ich meine, Badwan, ich meine, mein Gott, ist nicht so schlimm. Ja, da würde ich mit so Kollegen gerne bei ihm schauen, obwohl ich nicht dürfen. Also eben, es ist...
Wow. Was?
Ja, du bist natürlich brav daheim gehockt, das ist klar, in deiner Luxuswohnung. Nein, aber das Problem ist halt einfach, er hat sich zwei, drei Sachen jetzt zur Schuld gekommen, vor allem, wie er sich halt verhalten hat. Ich wäre gar nicht so sportlich, für über die Dächer abzuholen. Dort wärst du schon gescheitert, oder? Er hat sich halt schon zwei, drei Sachen geleistet und es hat jetzt auch schon Medien gegeben, die geschrieben haben, nicht mehr tragbar, keine Vorbildfunktion. Aber wenn du wieder nur runterbrichst auf einen Fall, ich meine, ich weiss gar nicht, es ist lange her, irgendwie, für was hätte er das denn überhaupt gebraucht? Ist es denn wirklich so schlimm? Man sollte dann um die Sache diskutieren. Und nicht auch typisch Brel wieder der und so. Das ist die Gefahr von den Medien.
Ja.
Aber ist es denn so schlimm, was er gemacht hat? Und über das sollte man diskutieren, oder?
Ja, sicher, ja. Und es ist halt einfach, ja, so eine öffentliche Person. Das ist jeder Schritt aus seiner Wohnung, jeder Post, jedes Interview wird einfach überwacht. Und das ist für einen Spieler schon nicht so einfach, weil du willst irgendwie trotzdem auch noch ein bisschen leben. Und ja, da musst du halt ein bisschen clever sein oder ja, es ist, ich weiß es nicht, es ist, ich wollte auch nicht gross über das reden, das ist wirklich nicht mein Spiel.
Gut, dann gehen wir zum nächsten und zwar etwas, wo du ganz viel möchtest drüber reden. Servit.
Genau.
Der Fabio hat letztens gesagt, Servit sei unsexy. Wie ist das bei dir angekommen als Zuhörer?
Ich habe nicht gewusst, dass das ein Argument hat, wo ein Club muss haben, Sexiness. Aber ja, ich kann es mal weitergeben. Ich kann mir etwas dafür machen. ich finde eigentlich nicht, weil also ich finde Servet ein extrem, extrem cooler Club. Und vor allem jetzt, ich habe ihn auch eigentlich richtig kennengelernt. Vorher bin ich auch auf der anderen Seite vom Röstigraben gsi. Und Genf ist sehr, sehr weit weg in meiner Wahrnehmung. Und jetzt, wo ich dort bin, lerne ich Genf, ist so eine coole Stadt. Unser Verein ist extrem, also ich finde ihn attraktiv. Also klar haben wir, wäre vielleicht das Stadion in der Hälfte von der Größe und noch ein bisschen mehr Begeisterung von den Fans, wäre noch ein bisschen cool. Aber ich glaube, das ist extrem am Wachsen und am Kommen. Das ist auch ein bisschen ein Prozess. Zuschauerzahlen steigen ja, vielleicht noch nicht ganz so stark, wie wir es wollen, aber an dem wird es geschafft und in einer professionelleren, guten Art und Weise.
Er war natürlich eine Zuspitzung, unsexy ist Bayer Leverkusen. Ja. Aber weißt welcher Club ist, warum ist man sexy? Es kann sein, wegen den Fans zum Beispiel, wegen einer Südkurve, die ich sehr cool finde, die Fankultur, wegen einem Stadion, wegen einem Erfolg. Das fehlt jetzt alles ein bisschen. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen. Servet sehr sexy. Schöne Trikots, auch erfolgreich.
Also, die Liebe sind immer noch
schön. Sind immer noch schön. Schöner Fußball. Aber irgendetwas, und das ist wahrscheinlich die Deutschschweizer Ignoranz. Gebe ich zu, oder? Mehr Deutschschweizer Fußballfans, wir schauen jetzt endlich nicht auf die Westschweiz. Ja. Schon ja, gar nicht auf Genf. Das ist extrem, oder? Das stellst du auch fest. Sicher ungerecht von mir, das Urteil. Und die machen ja einiges in dieser Saison. Dass Servet besser dasteht. Es kommt irgendwie aber gleich nicht so an. Jetzt auch in meinem Freundeskreis. Ich weiss nicht, was du im Aargau feststellst.
Ja, nein, ich habe das also am Anfang extrem gemerkt. Aber es ist ja auch beidseitig. Also, man kann nicht Deutschschweizer verurteilen. Ich glaube, in der Westschweiz, wenn St. Gallen gegen Winti spielt, glaube ich nicht, dass ein Podcast dort über das redet. Also, darum.
unsexy.
ja, ist für sie auch unsexy. Meine Freundin, die Deutsch ist, die sagt, ja, ihr seid doch birrenweich, ihr habt so ein kleines Land, da habt ihr vier Sprachen, da sind ihr noch quasi geteilt, das kann doch nicht sein. Aber es ist halt einfach wirklich so. Also, es ist, meine Freunde, ja, die können sich jetzt wegen mir für Servet interessieren. Ist sehr, sehr schade, weil Servet hat sehr, sehr viel zu bieten. Es ist halt schon auch die Sprachbarriere. Dort unterredet praktisch niemand Deutsch. Ich glaube, wir arbeiten daran. Und ich habe jetzt auch gemerkt, der Sieg in Bern hat ein bisschen etwas ausgelöst. Dort hat es ein bisschen angefangen, dass die Medien ein bisschen mehr berichtet haben. Ich lese halt ein bisschen mehr deutsche Medien als Westschweizer Medien. Und darum merke ich das ein bisschen. Aber ja, das ist halt in der Schweiz so, ja.
Kannst du Französisch, Tobi?
Ich bin lange in der Schule gewesen, im Französisch.
Das ist das verstanden. Und das ist doch ein Problem. Wenn über Servet berichtet wird, tatsächlich ein bisschen mehr, der Joel Mahl ist, du bist der Einzige, der Deutsch kann. Und vielleicht können wir Journalisten in Deutschschweiz zu wenig gut Französisch, die meisten, für halt näher in die Teufel zu gehen mit anderen Spielern. Und du bist auch spannend, abgesehen von dem ist ja klar. Und der Dönne Weiler, der Trainer, ist jetzt nicht, jetzt hat er zwar zwei größere Interviews gegeben.
Ja, ich muss meistens, beim SRF heisst es dann immer, ja, nein, der Trainer hat nein gesagt, du musst reden.
Genau. Aber da hängt beides, ist ein bisschen beides, oder? Aber wir müssen ja.
Ja, wobei, aber ich finde schon, also, der Sieg gegen IB, weil man hat jetzt die Saison so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass alle, die ansatzweise an IB gekratzt haben, dann so in ein unkonstantes Loch reingehauen sind. Man hat sich Hoffnung gemacht, dass FCZ, irgendwie kann Titelkandidat sein oder im Titelrennen dabei sein. Jetzt ist der Fabus das grösste Problem vom FCZ. Dann ist mal St. Gallen da vorne gewesen, mal Lugano. Und ihr seid jetzt wirklich, ihr seid dran. Und ihr habt IB besiegt, die Hei auf dem Kunststrasse. Und sind in der Conference League als längste dabei gewesen. Ihr seid im Pokal, im Göpp. Entschuldigung, noch dabei. Also, ist ja eigentlich schon eine grossartige Saison, die ihr spielt, wo jetzt wirklich eben auch in der Deutschschweiz mittlerweile muss klar gesehen werden.
Ja, ich glaube, wir haben es ziemlich gut gemacht, diese Saison. Aber wir sind jetzt Ende März. Conference League ist jetzt vorbei, die Liga läuft noch, der Cup ist das Halbfinale, also die Woche der Wahrheit kommen jetzt. Und klar ist jetzt auch ein bisschen ein anderer Druck, eine andere Ausgangslage. Darum, wirklich, das tönt so phrasenmässig, aber ich schaue wirklich noch nicht so gross auf die Tabelle und es ist auch nicht wirklich so ein riesiges Thema bei uns. Wir regen uns auf, dass wir gestern verloren haben. Jetzt nicht unbedingt, weil wir jetzt unbedingt das Eis vorne dran sehen wollen, sondern einfach, weil es unnötig ist und weil wir jeden Match gewinnen wollen. Aber wir schauen dann Ende Saison, wo wir stehen. Das ist genau die Antwort, wo halt der Schurnis gibt. Aber es ist ja wirklich so, aber nichtsdestotrotz haben wir eine super Entwicklung gemacht. Also ich glaube, für den Coach ist es nicht so einfach gewesen, in ein funktionierendes Staff zu kommen. Die letzte Saison war ja gleich auch noch gut gewesen und er hat sehr viele Rädchen gedreht und extrem viel richtig gemacht. Er hat extrem viele Spieler viel besser gemacht. Er hat einen Weg gefunden, mit dem umzugehen, weil der Start ist auch nicht so einfach gewesen. Wir sind nicht so gut in die Saison gestartet. Hat dann einen Turnaround können schaffen. Und jetzt sind wir wirklich eine eingespielte Einheit. Wir haben eine super Kabine. Wir haben eine gute Strategie, einen guten Plan. Und jetzt gilt es, das weiterziehen, ja.
Du hast aber in einem anderen Podcast mal gesagt, Meister wird in der Regel das Team mit der besten Kabine, nicht mit den besten Spielern.
Ja, das würde ich auch so sagen, ja. Klar, wenn der Unterschied immens ist in der Qualität, dann vielleicht nicht.
Aber jetzt im Vergleich zwischen euch zwei, wenn man gehört, im BIB ist es ja verhältnismäßig sehr unruhig, oder Fabio? Oder vielleicht jetzt nach dem Trainerwechsel hat sich das ein bisschen abgefacht, weiss ich nicht. Und bei euch ist es ja wirklich, also man hat das Gefühl gehabt, die Geschichte in der Deutschschweiz ja auch angekommen ist, wo wir irgendwie vergessen haben, Spieler zu registrieren im Winter. Und das ist ja dann wie, für andere Mannschaften wäre das vielleicht ein Problem gewesen, oder? Dass der Chris Bedia als bester Torschütze von der Liga geht im Winter, das wäre für andere Teams das Problem gewesen. Und die haben das wie einfach, keinen Einfluss gehabt.
Sie haben nicht grossen Einfluss gehabt, ja. Der Coach moderiert das auch, also regelt das psychologisch auch relativ gut, lässt das Thema dann gar nicht so gross aufkommen. Es tut mir natürlich leid für die Spieler, das ist relativ unglücklich gelaufen, aber es ist eigentlich für uns wichtig, dass das Thema jetzt auch nicht zu gross gemacht wird. Vor allem, wir Spieler fokussieren uns genau auf das, was wir ändern können. Das sind Sachen, die wir nicht Einfluss nehmen können und darum gilt es, das auch nicht zu gross kommentieren. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr ändern. Und wir haben ein schmales Kader, das ist uns bewusst, aber ein funktionierendes Kader und wenig Verletzungen gehabt diese Saison. Das ist natürlich uns zu gut gekommen und trotzdem auch ein kleines, aber qualitativ gutes Kader.
Also, Servet ist schon letzte Saison zweit geworden, was mich schon mega erstaunt hat. Und eigentlich Wirklich?
Ja, ich weiß.
Ich will zum Ausführen, ich will etwas Wichtiges fragen, wo du hoffentlich vielleicht kannst erklären. Und Servet ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten entweder dafür gestanden, dass sie viel Geld hatten. Es hat eine Zeit gegeben, er abtackelte die Altstars gekommen, die viel Geld verdient haben, die sicher auch noch gut waren. Hat es viele Beispiele gegeben? Oder eine vorzügliche Nachwuchsabteilung, mit all diesen Babus, Zacharias und so weiter, die sich die Games entwickelt haben. Wenn man euer Kader anschaut, habt ihr keine abtackelten Altstars, die nur noch abzocken. Habt aber im Moment auch keine Supertalente. Es ist, also, die Meri ist mal noch weg vor anderthalb Jahren. Der Vuia ist jetzt im Winter zu Basel. Aber es hat jetzt im Moment nicht die 19, 20, 21-jährigen aufregenden Supertalente im Kader. Du kannst mich auch gerne korrigieren. Aber spielen den super Fußball, sind extrem schwierig zu schlagen, gut organisiert. Aber, abgesehen, sage ich jetzt, nenne ich zwei Namen, Stefanovic, Subkicker, Gonja, für mich der beste Mittelfeldspieler, habt ihr jetzt nicht überragende Einzelspieler? Gehst du damit mir einig oder tue ich da jetzt Servet wieder Unrecht?
Nein. Also, wir haben sehr gute Einzelspieler, aber wahrscheinlich vielleicht nicht die besten. Nachwuchsabteilung ist für mich nach 7 Monaten noch nicht so, kann ich nicht, wir haben ein paar gute Junge, da müsste vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, aber, der Trainer sucht sich da schon ein, zwei aus. Und wir haben ja gleich mit dem Mann einen, der vorkommt. Gut, Antunes ist auch nicht so jung. Klar haben wir jetzt nicht so viele Junge dabei. Aber es ist halt dann schon so, der Coach hat einfach auch viele besser gemacht, wo vielleicht vorher noch nicht genau ihre Höchstform können finden. Wir haben die Spielform sehr angepasst. Es ist viel umkrempelt worden, Schritt für Schritt an den richtigen Rädchen gedreht worden. Wir haben viel Selbstvertrauen können tanken durch die Siegesserie, wo wir irgendwie 8-mal oder 9-mal in Folge gewonnen haben. Das hat natürlich auch viel, viel beflügelt. Wir haben einfach einen klaren Plan, klare Struktur, ein ruhiges Umfeld, gut geführter Verein. Und so hat sich jetzt das ergeben. Also mein Eindruck bis jetzt ist wirklich durchaus positiv. Und jetzt kommen die Wochen von der Wahrheit. Ja.
Bist du eigentlich jetzt Nummer 1?
Das ist beim René. Der René ist ein Trainer, wenn viele alle in die Richtung gehen, geht der René vielleicht auch mal in die andere Richtung. Sehr, sehr erfrischend, auch für mich. Und bei ihm ist Nummer 1, Nummer 2 ist oft nicht so ganz klar definiert. Das ist nicht immer einfach für Kulis. Aber zum Beispiel bei GC ist das damals für mich, als ich jung war, auch noch ein bisschen schwieriger gewesen. Hätte ich wahrscheinlich als Junge vielleicht schwieriger eingeordnet, aber mittlerweile ist es kein Problem. Also, der Jeremy Europa League gespielt hat, habe ich ihn supportet und er supportet mich, wenn ich die Liga spiele. Und ich habe Vertrauen in den Trainer, dass er die 11 aufstellt, die den maximalen Erfolg bringen. Und ich mache den Teufel, jetzt mich in den Weg von der Mannschaft zu stellen, wenn ich mal nicht spiele. Es gibt jetzt wirklich, jetzt bin ich 32 und der Mannschaftserfolg steht wirklich im Vordergrund. Weil individuell profitiert nachher auch jeder von dem. Und klar, will ich auch jedes Spiel spielen, das ist klar. Aber ich komme jetzt da nicht an und sage, ich bin die Nummer 1 und jetzt ist fertig, sondern stelle mich da voll im Dienst von dem Mann.
Also das heisst, es ist nicht klar definiert. Wenn jetzt gegen Uschi, weiss auch nicht, 3 Patzen hast, dann können sie das nächste Wochenende.
Ja gut, aber wo ist das nicht so? Du bist im Fußball austauschbar. Mit dem Druck musst du umgehen. Also, darum bist auch, es sind alle dort angekommen, die jetzt oben spielen. Klar, wenn du weißt, ein Fehler und bist weg, das kann auch hemmen. Aber ein Konkurrenzkampf kann auch beflügeln. Ich glaube, wir haben uns beide, oder machen uns beide auch stärker. Wir haben ein professionelles, gutes Verhältnis. Und, ich denke auch gar nicht jetzt in 3-4 Wochen. Also, wenn ich spiele, versuche ich parat zu sein und mache mir jetzt gar nicht grosse Gedanken, ob ich am nächsten Samstag wieder im Goal stehe.
Also wir kommen auch noch zu deiner spektakulären Karriere, Wendung zum Beispiel. Aber so wie ich jetzt mitbekomme, bist du schon als Nummer 2 verpflichtet worden und der Frick hat sich dann verlässt und du hast die Chance genutzt. Oder ist das so, jetzt spielst du in der Liga und der Frick hat kein Spiel. Ist das richtig?
Das ist jetzt so gelöst worden. Ja klar, also Servet hat ein Profil gesucht, wo eine Erfahrung cool ist, wo auch Druck ausüben kann, wo auch parat wäre zum Spielen. Und die Umstände haben sich dann schon so ergeben, dass ich natürlich profitiert habe von seiner Verletzung und habe mich dort können zeigen. Ja, das ist natürlich so. Das ist der Sport, das ist der Fußball, so ist es.
Bist du vor oder nach dem Röneweiler zu Servet? Da gibt es widersprüchliche Presse berichten.
Nein, ich bin eigentlich bisher schon vorher das Thema gewesen mit dem Senderos. Hat es mal fast geklappt. Und dann ist eigentlich schon alles klar gewesen. Und der René hat sein Okay noch dazugegeben. Ja. Aber ich bin eigentlich schon auf dem Tisch gewesen, wo der René, das ist relativ früh klar gewesen, ist für mich auch cool gewesen, mal, dass alles früh klar gewesen.
Wie findest du den René Weiler, Tobi?
Ja, wir haben schon ein paar Mal über ihn geredet in diesem Podcast. Für mich ist es ein bisschen Blackbox, weil ich habe jetzt noch nicht viel in diesen 3 Jahren, wo ich den Schweizer Fußball als Journalist begleite, noch nicht viel Berührungspunkte gehabt mit ihm. Und ich höre einfach von vielen Orten, dass er einen speziellen Charakter, also ein sehr erfolgreicher CV, finde ich. Vielleicht einer der erfolgreichsten Schweizer Trainer. Aber es kommt immer so mit, dass er einen speziellen, wie sie sagen, schwierigen Charakter hätte.
Gut, willst du einen Erfolg oder nicht? ja. Ich glaube, sein CV ist wirklich fast überall, wo er Erfolg war. Und ich, ist klar, der René ist halt ein sehr klarer. Er kann einmal anecken. Was halt bei ihm extrem ist, er will keine Politik im Verein. Und andere Trainer fügen sich dann vielleicht, er will maximalen Erfolg auf dem Rasen. Und im Verein hat so viele Stakeholders, Interessengruppen, wo vielleicht auch mal ein Spieler für ein paar Millionen geholt wird und der muss dann spielen. Und wenn der Spieler halt im René dann nicht passt, dann ist ihm egal, was für wirtschaftliche Konsequenzen hat. Es geht um den maximalen Erfolg auf dem Platz und dann kannst du vielleicht schon einmal anecken mit ein paar Personen. Aber ja, am Schluss gibt ihm der Erfolg recht. Ich meine, außer in Luzern hat er überall Erfolg gehabt. Und das zeigt er auch jetzt wieder.
Er würde auch nicht in jedem Club funktionieren.
Er ist ja, das gehört man, zusammen mit dem Patrick Kramer ganz oben auf der IB-Wunschliste. Würdest du dem IB zutrauen? Würdest du das empfehlen?
Ja, absolut. Also ich kenne jetzt die ganzen Verhältnisse bei IB jetzt nicht gut, aber absolut, ja. Wieso nicht?
Ich weiß nicht, ob ich IB der Weiler zutrauen, aber der Weiler IB auf jeden Fall. Also macht einen super Job, wirkt klar, macht euch besser. Der overperformt, also aber ich weiß nicht, ob die Zeiben-Konstrukte passt, wo sie halt sehr, auch dort klar sind, oder? Es sind 4, 5 Leute, die eigentlich alles entscheiden und eben Politik, voilà. Wenn er der Sportchef oder wer auch immer mitredet, fände es auch der René Weiler jetzt nicht so cool, oder?
Ja, ich finde, da muss man halt einfach immer ein Miteinander finden, weil ein Trainer ist halt der die Mannschaft spürt, ein Trainer ist der jeden Tag in der Garderobe ist, ein Trainer ist, der vor allem Charaktere, am Schluss ist ja nicht nur Qualität, es geht auch darum, dass der Charakter stimmt, der Trainer schafft jeden Tag mit denen zusammen. Die aus dem Büro oben können schon sagen, ja, aber mit dem Taylor spielen. Aber am Schluss glaube ich, muss es ein Miteinander, einen Mittelweg finden. Das ist das, was in vielen Club extrem schwierig ist. Ja.
Gibt es jemanden bei Servet, der weiss, wie man dort und er feiert in Genf, Mitarbeiter? Ist das ein Thema?
So eine Frage habe ich mich jetzt gar noch nicht beschäftigt. Weiß ich nicht. Also, wir haben ja letztes Jahr den Eishockey-Titel gefeiert, darum. Die Abteilungen sind relativ nah zusammen. Also das ist alles unter einem Haus. Darum wissen wir schon, wie wir es feiern. Jetzt haben wir den Champions League-Titel im Eishockey auch gefeiert vor 2 Monaten. Darum weiss Genf schon, wie man den Titel feiert.
Du kannst schon sagen, der redet nicht drüber in der Kabine. Ich glaube das einfach nicht. Die Tabelle muss doch ständig. Also ist auch auf lächerlichem Niveau oder jahrzehntelang auf lächerlichem Niveau. Die Tabelle habe ich immer ein bisschen angeschaut.
Ja, wir schauen die Tabelle schon ein bisschen an. Also klar können wir uns nicht verstecken, aber es tut uns wirklich gut, bodenständig zu bleiben, weil wir wissen alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Und wenn du dich zu fest aus dem Fenster lehnst, dann meistens kommt es dann nachher wieder um den Kopf geschlagen über. Darum versuchen wir richtig bodenständig zu bleiben und hart zu arbeiten und uns das auch zu verdienen, dass wir dann vielleicht auch mal darüber reden
können. Ich habe ziemlich hart recherchiert, wie viele Titel das du gewonnen hast.
Das ist aber schon tief, wie sich recherchiert.
Ja, also die obvious Ding auf der Transfermarkt hat zeigt noch, aber ich habe gedacht, vielleicht hat es mal super irgendetwas gegeben, was dort nicht ist. Aber es ist also schon so.
Ja, es ist leider noch so, ja. Das
aber beste Goalie von der Saison ausgezeichnet worden?
Ja.
Zum Zweimal, ja. Zweimal.
Und Junior, bist du mal Schweizer Meister geworden?
Nein. Ja. Ja, gut, ja, das fehlt noch, ja. Das wäre schön.
Ich habe in einem, du darfst nachher gerne den Namen vom Podcast sagen, dass ich da nicht nur zitiere, aber ich habe ihn vergessen. Wo es so ein bisschen, wo du über das Manifestieren von so Träumen redest und du hättest irgendwo aufgezeichnet, euch mit der Familie, mit einem Hund und einem Pokal in der Hand. In der Schweiz. Oder sie?
Nein, ja, es ist jetzt nicht in der Schweiz. Nicht so. Es ist ein Vision Board, das ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Es ist mit einem Haus, mit zwei Kindern, mit einer Frau, mit einem Hund. Ja, das sind so, ja.
Und ein Pokal.
Und einem Pokal. Und
also, was fehlt da noch?
Ja, eigentlich fehlt nur noch der Pokal. Ja,
der Hund hast
du? Ja, der Pokal, ja. Das steht, ich kann ja für etwas anderes stehen, aber ja, an sich wäre es schön, einen richtigen Pokal in der Hand zu haben.
Also, einen Hund hat er?
Den Hund haben wir, ja.
Wie ist echt das Leben in Genf? Und vor allem, kannst du jetzt hier verraten, Steuern zahlst du schon einen Zypern. Das hast du clever gelesen.
Das lohne ich mir nicht nehmen. nein, Zypern, die Steuervorteile, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr, aber in Genf lässt sich absolut cool leben, auch für die Family. Meine Frau, obwohl sie jetzt erst am Französisch lernen ist, fühlt sich extrem wohl. Was ja auch nicht so einfach ist. Man sieht ja das als Außenstehende nicht immer einfach. Aber wenn du als Familie, als Fußballer, ist es nicht immer so einfach. Es ist immer ein bisschen unklar im Sommer. Weißt du nicht, wo es angeht. Wir sind in Zypern viel gewechselt. Jetzt wieder in ein neues Land, in eine neue Stadt, brauchst du wieder ein neues Umfeld, neue Automatismen, neue Kindergarten. Ja, alle Eltern wissen, es ist nicht so einfach, Kinder rauszureissen und wieder neu gewöhnen. Darum sind wir eben mit Genf jetzt ziemlich happy.
Wie ist es, wenn du zurückkommst in dein Heimatland und du kannst aber dein Schweizerdeutsch gar nicht nutzen? Weil du bist, glaube ich, der Einzige, wie vorher schon gesagt, der Einzige im Team, wo...
Ja, mit dem René, mit dem Jeremy habe ich ein bisschen. Der Kutisa versteht eigentlich auch.
Ah ja?
Das hat ja bei
das ist gut zu wissen.
Ja, die zwei kann ich auch mal fragen. Der Seite. Er hat jetzt Luzern gespielt, er hat St. Gallen gespielt.
Ja.
Jetzt Basel drauf.
Ja. Mhm. Ja, er hat aber so da, als hätte er irgendwie nicht verstanden in La Manga.
Ja, ja. Ich kann es verstehen oder sicher. Okay. Wahrscheinlich verschützt sich, dass er nicht reden
muss. Können wir noch schnell ein bisschen bei Servet bleiben, bevor wir. Ja. Es gibt ganz viele spannende Punkte in deinem Leben. Aber was mich noch interessiert, du hast ja dort quasi in einer Club-Ikone wieder Platz weggenommen. Klar, das passiert so im Fußball und du hast sehr gut gespielt. Aber spürst du es manchmal, dass der Jeremy Frick eigentlich einen riesen Legendenstatus bei Servet hat? Oder ist halt das sehr von einer Unsentimentalität im Profisport, das ist einfach so?
Ja, das sind, ich will ihm ja nicht den Legendenstatus wegnehmen, also das nicht, ich will möglichst viel spielen, möglichst mein Bestes geben. Ja, das sind dann Sachen, die ich nicht so kann beurteilen oder nicht kann beeinflussen, nicht beurteilen, aber er hat ja seinen Legendenstatus, er hat, und hat auch jetzt uns extrem cool für diese Saison in der Conference League. Darum ist es ein Miteinander, wo wir im Moment gehen. Und für mich ist das absolut okay. Ich habe da kein grosses Ego, Ellbogen, das gehört bei mir eigentlich wirklich nicht dazu. Weil ein Schoolie-Team ist letztendlich die, mit denen, wo du jeden Tag zusammen schaffst. Und ich bin einfach, die Stellung von mir ist absolut auf dem Platz alles geben, im anderen Leben schwer machen, auf dem Platz, aber einfach nicht neben dem Platz. Weil das ist am Schluss, es geht auch wieder auf die Füße und das Karma kommt wieder zurück. Weil ja, wenn du jemandem in den Rücken fällst, das ist nicht gut für dich selber. Und ich versuche auf ehrliche Art und Weise ein Konkurrent zu sein und mein Bestes zu geben. Was das dann für Folgen hat, das kann ich nicht beeinflussen.
Der Joel hat übrigens so einen recht schwierigen Stand bei mir im Ressort, weil es ist, glaube ich, genau, wo du, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hast du unser Interview gegeben. Ich glaube, das war nach dem ersten Haaland-Spiel nach dem ersten Zypern-Spiel. Und wir haben dort schon gewusst, dass du mit Servet verhandelst und dein Management oder du haben alle Fragen ausgestrichen zu Servet. Und dann ist am Morgen das Interview rausgekommen und im Laufe des Tages ist Transfermeldung zu Servet rausgekommen. Und wir haben alle gedacht, ja super, das hätte er uns jetzt auch
gesagt. Ja, aber da habe ich nicht einmal Einfluss drauf gehabt. Die Veröffentlichung, die hat Servet irgendwie anhand von, weil sie da homeragisch ausgelehnt haben, haben sie das irgendwie so wollen kommunizieren, da habe ich gar nicht grossen Einfluss gehabt. Darum tun wir das leider für mich, aber das war nicht so geplant.
Gut.
Also deine Karriere, oder wenn man heute so drauf schaut, sieht man, oh, krass, das ist unglaublich, der hat es geschafft, auch Umweg, und das ist noch spannend. Häufig gehen ja Schweizer Spieler ein bisschen verloren, die eigentlich Talente waren, eben Junioren-Nationalmannschaft, und dann gehen sie auf Rumänien, was auch immer, und sie weg, lost. Und du hast jetzt zurückgeschafft, aber
sag doch gleich mal, weißt, in all diesen Jahren, wie schwierig ist das gewesen? Du bist ja dann wahrscheinlich bei Paphos, hat wahrscheinlich nie ein Schweizer Journalist angeläutet. Also weißt, ist das schlimm, schwierig für dich gewesen, oder ist dir das wie egal gewesen? Du hast dort mit deiner Frau dort gewesen, ist alles okay gewesen.
Ja, also eben, wie gesagt, strategisch ist es in Zypern jetzt nicht so clever gewesen, dort zu spielen, weil du bist einfach wirklich außerhalb vom Schaufenster, auch wenn dort eine riesen Leistung ist. Also das ist in der Schweiz nicht gross angekommen. Klar, vielleicht, wenn mal jemand gescoutet hat oder es hat ab und zu immer wieder ein bisschen Kontakt gegeben in die Schweiz, zu Schweizer Vereinen, aber es hat nie richtig wollen passen. Jetzt nach 5 Jahren hat es dann gepasst, nachdem ich den Pass bekommen habe. Das ist auch nicht alle Freude, dass ich den Pass bekomme und dann gegangen. Aber es ist halt so für mich, ich bin ein Typ, klar, ich bin der Fußballer, aber ich bin auch sehr gerne der Mensch. Und in Zypern habe ich das auch genossen, dass ich nicht so im Schaufenster bin, dass dort, die Telesie habe ich fast keine Medien gelesen und ich bin mit der Family einfach nur der Papi gewesen. Und das, ist in Genf jetzt schon auch anders. Jetzt wirst du erkannt in der Migros oder, das ist mega cool, mega anerkennend, aber ich bin jetzt nicht einer, der die Statussymbol braucht. Darum habe ich auch sehr viele andere Interessen neben Fußball. Ich identifiziere mich nicht nur als Fußballer. Darum ist es jetzt mega cool und ich bin extrem dankbar, nochmal können so auf dem Niveau Fußball spielen. Aber ich freue mich dann auch, wenn es so langsam, ich mache das so langsam, mir Freude macht. Jetzt gehe ich wirklich jeden Tag gerne trainieren und das kann ich ehrlich sagen. Es gibt Sachen im Fußball, die mir nicht gefallen. Wo ich nicht unbedingt beeinflussen kann. Ich versuche die auch nicht an mich heranzulassen. Aber der Kern vom Fußball, das auf dem Platz, das mache ich gerne und das liebe ich. Und solange das bleibt, versuche ich es weitermachen. Und dann nachher freue ich mich aber auch auf alles, was nachher kommt.
Es hat ja mal Zeit gegeben, ich glaube 2022. Jetzt hast du auch mal recht offen über das auf LinkedIn geredet, wo man so zwischen den Zielen das Gefühl gehabt hat, du beendest jetzt eine Karriere. Und ich glaube, du bist dort auch schon bei Vorstellungsgespräch gsi, irgendwie auf der Bank und hast dich um andere Karrieremöglichkeiten testen.
Das ist richtig, weil wir haben dort schon 2 Kinder gehabt und es sind noch ein paar Optionen da gewesen. Es hat überall ein paar Optionen gegeben, aber es muss halt dann schon gleich viel passen, dass du deine Familie wieder irgendwann einmal annimmst. Ich will nicht irgendwo allein gehen, meine Familie allein lassen. Da sehe ich nicht den Sinn von meinem Leben. Ich will auch Papi sein. Ich will meine Kinder am Morgen in den Kinski bringen, wenn es geht. Und das ist immer im Vordergrund gestanden. Und ich habe ja nebenan auch Möglichkeiten. Ich habe immer studiert während meiner Karriere. Ich habe diverse Diplome gemacht. Und habe dann dort auch gemerkt, okay, es gibt Möglichkeiten neben dem Fußball. Ich war vertragslos in diesem Sommer. Und dann alle meine Kontakte geknüpft oder aktiviert. Bin mich auch vorstellen bei 2 Firmen. Einmal bei der Bank da, mit dem Benny Huckel und seinem Athletes Network. Denn das ist eine coole Sache für Fußballer. Und habe auch sonst Möglichkeiten sortiert. Und dann aber gleich auch gemerkt, hey, als Fußballer bist du einfach schon privilegiert. Du hast dir das hart erarbeiten müssen. Und es ist nicht immer einfach. Aber hey, es ist der geilste Job. Es ist deine Leidenschaft. Du kannst das jeden Tag machen. Und wenn du mal weg bist, kannst du nicht wieder zurück. Und dann habe ich mir einfach gesagt, nochmal alles reinrühren, nochmal probieren und habe dann weitergemacht.
Hast du einen Job bekommen bei der Bank?
Ja, yeah, wirklich bekommen, ja.
Hast du bekommen? Ja. Du hast mehrere spannende Sachen angesprochen. Gehen wir mal schon in der Reihe nach. Also was hast du für Diplom gemacht? Was hast du studiert?
Ich habe an der Uni Basel da von Wirtschaft studieren, bei ARA, wo ich noch bei ARA war. Dann habe ich den Marcom Marketing Fachmann, Marketing Manager. Also, es ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen, wenn ich alles sage. Ich habe wirklich immer.
Wow, das ja, stimmt, ja.
Jetzt auch noch eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Jetzt mache ich bei der UEFA, Football Management. Das ist noch wirklich ein cooler Lehrgang von der UEFA. Mit dem Axel Witzel in der Klasse, mit dem Adrian Goli von Liverpool.
Ist das in Neuenburg und so? Oder ist das etwas anderes?
Nein, das ist ja eigentlich alles online. Oh. Aber das eigentlich ist UEFA in Nyon.
Ja.
Und das ist wirklich eine coole Sache. Auch wie fürs Netzwerk. Und ich habe das einfach immer gebraucht, nebendran etwas zu machen. Erstens, um den Rucksack zu füllen, aber andererseits auch zum einfach mal den Kopf lüften und mal etwas anderes sagen. Klar, jetzt hast du Kind, das hilft auch nochmal. Aber ich habe einfach auch gerne Kontakt mit Leuten, die einfach von einem anders kommen, wo du nicht immer nur über die letzte Szene im letzten Match musst reden, sondern auch mal etwas ganz anderes.
Also, die negativen Sachen vom Fußballbusiness, die du vorhin angetönt hast, du hast nicht 3 Gut, ist das negativ, aber du definierst dich nicht ausschliesslich aus Fußball, hast du gesagt, du hast nicht drei Luxusauto im Garage und so, oder was meinst du mit negativen Sachen im Fußball?
Ja, als Junge spielst du Fußball, weil du gerne Fußball spielst und weil es deine Passion ist und du willst gewinnen. Und je älter du wirst, dann merkst du einfach, bei vielen Vereinen sind so viele Einflüsse, da kommen Agenten, da kommen wirtschaftliche Faktoren, da kommen ein Agent hat den Spieler geholt, der Trainer hat den Spieler geholt, wieso spielt jetzt der? Du fährst einfach Sachen hinterfragen. Es läuft im Fußball nicht immer alles immer nur korrekt so, wie es wird sein. Ich glaube aber, das ist auch in der Wirtschaft so. Das ist in jeder Firma so. Und je älter du wirst, ja, merkst oder hinterfragst die Sachen, du weißt, wie die Sachen laufen. Als Junge weißt du das noch nicht. Du bist einfach naiv und hast Freude, dass du Fußball spielst. Und jetzt versuche ich die auch richtig einzuordnen, weil viele Sachen kann ich ja nicht beeinflussen als Spieler. Vielleicht einmal später in einer anderen Position würde ich viele Sachen sicher ein bisschen anders machen, als sie teilweise gemacht werden. Aber ich versuche das zu geniessen, was ich kann, und bin dankbar, dass ich jeden Tag noch auf dem Platz stehe.
Wie siehst du denn so die Entwicklung, also das, was du gerade angesprochen hast, mit Agenten, Beratern, da gibt es ja doch auch Clubs in der Super League, wo das die Grenze so ein bisschen zwischen Clubverantwortlichen und Agenten ein bisschen nicht mehr so klar ist, wie das vielleicht sollte sein. Wie siehst du die Entwicklung? Ich habe das Gefühl, es ist ja auch sehr gefährlich. Du hast FCZ, wo ein bisschen Unruhe ist im Verein personell. Du hast den FCB, wo sehr lange jetzt schon recht Unruhe ist. Du hast GC, wo nie zur Ruhe kommt. Das schadet ja auch ein bisschen der Liga, oder? Die Clubs können ja nicht erfolgreich sein, wenn sie die ganze Zeit nur herrscht.
Ja, jetzt ohne die Situationen genau zu kennen in diesen Clubs. Aber ist es sicher so, dass es teilweise schwierig ist, Verbindung von Agenten zu Sportchefs. Ist also vor allem auch im Ausland, also in Zypern habe ich das auch gemerkt. Da läuft nicht immer alles korrekt. Und die Agentenwelt im Fußball, die ist einfach part of the business. Es gibt sehr, sehr, sehr viele schlechte Agenten, aber es gibt auch sehr viele gute, und ich habe selber auch sehr viel Erfahrung in diesem Bereich gemacht, und ich glaube, es ist für einen jungen Spieler auch sehr wichtig, einen guten Agent zu haben, weil du kennst das Business gar noch nicht, du weißt noch nicht genau, was jetzt richtig gut ist. Leider ist nicht jeder Agent handelt in deinem Sinn, sondern eher in seinem Sinn, aber es gibt mittlerweile wirklich auch sehr, sehr viele gute Berater. Und die sind auch wichtig für die Jungen oder auch in meiner Phase teilweise zum Kontakt herstellen, sind die auch schon auch wichtig, wobei ich halt auch lieber einer bin, der alles selber macht. Also wenn ich jetzt, ich habe dann auch teilweise die Leute selber angerufen. Ich kenne ja, vor allem in der Schweiz habe ich ja Kontakt und habe dann das auch viel selber gemacht. Trotzdem sind Berater halt Teil von dem Business, können wichtig sein, können gut sein, können aber auch sehr schlecht
sein. Ist das etwas, wo für dich eine Option wäre, Berater, Agent sein? Was ist das Ziel mit dem Kurs, den du jetzt machst bei UEF?
Ja, es gibt Phasen in meinem Leben, habe ich gesagt, niemals für dich Agent. Dann habe ich gesagt, ja, wäre vielleicht schon mal interessant, das Ganze anders zu handhaben, als es jetzt gelöst wird, und so einen Spieler begleiten und ehrlich und korrekt mit ihm dabei sein und mitleben. Das kann eine Option sein. Klar bin ich jetzt natürlich jetzt versuche ich auch im Management mich ein bisschen auszubilden, dann habe ich aber natürlich meine Passion, was Goalies anbelangt, mhm, und was so auch das Psychologische, was ein Goalie alles muss durchleben, dass ich meine Erfahrung vielleicht mal weitergeben kann. Wie so der Umgang mit Druck, mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, und das wäre schon auch sehr interessant. Darum, ja, wie gesagt, da habe ich noch keinen ganz klaren Plan im Kopf, aber da gibt es viele Möglichkeiten und da freue ich mich drauf.
Also wenn ich jetzt ein bisschen richtig zugelassen habe und die Lage analysiere, in der Super League haben wir ein bisschen zypriotische Verhältnisse bei meinem oder anderen Club, wo der Sportchef von einem einflussreichen Berater ist, aber das
habe ich nicht gesagt.
Du, ja sicher, du mich auch distanzieren von dieser Aussage.
Also ich habe gesagt, wenn ich es richtig interpretiere, könnte sie das.
Das ist dein Franjus, was Interpretation anbelangt, aber ich habe das nicht
gesagt. Also konkrete Frage, hast du jemals Mut oder Motivation irgendwo verloren gehabt in all diesen Jahren? Weißt du, hat es so Situationen gegeben, wo du gesagt hast, Gott, da bin ich mal nicht mehr oder so, oder bist du nicht der Typ, der dann erhadert?
Ja, zum Beispiel dort, wo ich rausgerührt wurde, bin wegen der Verletzung in Zypern, da habe ich schon gedacht, ja, weißt du was, also, das kann ja nicht sein, aber, dann musst halt auch immer wieder ein bisschen Perspektiven wechseln. Am Schluss ist es ein Wirtschaftsbetrieb, wo einfach, wo auch viel Geld ist, wo viele Arbeitsplätze da sind, und Klar würde ich das ein bisschen auseinander oder anders schliessen, aber ja, jetzt nicht mehr auf niemand hässig. Das wird teilweise so gelöst, wie die es lösen. Und ja, es ist halt part of the business, so ist der Fußball. Und ich glaube, oben raus ist es auch so.
Du hast vielleicht, wir bald mal zum Ende kommen, mit dieser halben Stunde, die wir vorher schon aufgenommen haben, bist du jetzt wirklich schon sehr lange mit uns am Reden. Das Mentale, wo du auch schon angesprochen hast, oder? Du hast ein Zertifikat im Mentaltraining, glaube ich, spezialisiert auf Sport.
Sportmental.
Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ja lange so ein Tabuthema gewesen. Ich habe das Gefühl, zum Teil ist immer noch so, der Fußballer muss so ein bisschen der harte Typ sein, wo alles irgendwie kann verdauen und alles mitnehmen und all die Fansachen, die man auch vielleicht erlebt. Wie wichtig ist das effektiv, vielleicht von dir als Spieler mal zu hören, wo auch so eine Ausbildung hat im Fußball? Ich habe das Gefühl, es ist unglaublich ein grosses Thema.
Ja. Yeah. Also es ist absolut unterschätzt und es ist am Schluss ja qualitativ richtig gute Spieler. Am Schluss sind es so Kleinigkeiten, dass einfach am Schluss der Kopf entscheidend ist. Der Umgang mit Druck, der Umgang mit Situationen. Ob du in dem entscheidenden Moment parat bist, wie kannst du Sachen umsetzen und wie kannst du Sachen verarbeiten. Und das, ich glaube, ja, also man kann es wirklich sagen, also ein Mentaltrainer, ein Sportler, ist einfach, man muss heutzutage dazugehören, wie ist es noch, ist es Sprungtraining oder ist es Fitnesstraining, einfach noch mit jemandem, ja, auch ein bisschen unabhängig. Vor allem, ja, im Fußball ist es halt dann, du musst stark sein. Du darfst jetzt niemandem sagen, keine Ahnung, wenn ein Spieler geht, hey, wenn es 20.000 Fans sind, dann habe ich Respekt. Wenn das natürlich der Trainer gehört und denkt, ja, gut, dann tue ich nicht einwechseln. Darum, ja, muss es vielleicht ein Unabhängiger sein, aber das tut, glaube ich, jedem gut, wenn du dort ein bisschen öffnest und dort dich kannst, über deine Sachen reden und an dir arbeiten.
Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal gehört, dass ja die Vereine zum Teil wirklich auch Top-Leute zur Verfügung stellen, ihren Spielern, die aber Angst haben, zum Teil, glaube ich, auch berechtigt, mit denen zu reden, weil die allenfalls die Infos weitergeben.
Ja, das ist interessant. Ich habe jetzt gerade mit einem Mentaltrainer über das geredet, wo jetzt auch mit einem Verein zusammenarbeitet. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht funktionieren. In der heutigen, wie der Fußball jetzt funktioniert, öffnet sich doch niemand, wenn du im Stadion in einen Raum hineingehst und mit einem Mentaltrainer über deine Probleme redest. So weit sind wir, also ich hoffe, wir kommen mal so weit, dass wir so weit sind. Aber in dieser Fußballwelt, wo wir jetzt sind, musst du einfach stark sein, du musst funktionieren, da darfst du keine Schwäche zeigen. Du darfst nicht sagen, hey, das entscheidende Spiel, da habe ich immer Bauchweh oder da geht es nicht. Das ist für mich schon noch schwierig. Darum ist bei mir das alles unabhängig. Also wenn ich das mache, mache ich das mit einem, wo ich weiss, der kann mich 100% vertrauen. Aber ich glaube, ja, ein Mentaltrainer muss dann halt so auch integer sein, dass er im Trainer sagt, hey, ui, musst aufpassen, dann würde ich jetzt vielleicht, wenn es darauf ankommt, nicht bringen.
Ja, mega spannendes Thema.
Ja.
Ich finde, da liegt viel Potenzial drauf, glaube ich, auch in vielen Clubs.
Ja, und ich glaube, wie du, also auch, es muss ja auch von den Leuten rundherum, oder? Viele Spieler sind ja, kennen das vielleicht nicht, haben irgendwie, durch das, dass der Austausch nicht so offen ist, braucht es ja vielleicht Leute, die darüber reden. Und zum Teil hat es auch Berater, die finden, ja, also mein Spieler ist nicht gestört, der braucht keinen Mentaltrainer. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dem zu tun.
Ja, das hat ja nichts mit dem zu tun. Ja. Also, du hast dort Potenzial, wo du dich verbessern kannst, wo du kannst, also in der heutigen Gesellschaft wird das halt immer noch als Schwäche. Also, ja, wenn du zum Mentaltrainer, zum Psychologen musst gehen, dann ist ja etwas nicht gut. Aber dabei, ja, du gehst auch ins Fitnesstraining, weil vielleicht der Bizeps noch nicht so gross ist. Dort wird es aber nicht negativ angeschaut.
Ja. Das, wenn du stark sein, finde ich noch spannend. Weißt du, aber keine Schwäche zeigen dürfen. Es gibt ganz viele Tabuthemen immer noch im Fußball. 2024 eigentlich Wahnsinn, oder? Also, wie nimmst du das mit? Was hast du da für Erfahrungen gemacht in all diesen Jahren? Vielleicht bist du Spieler, wo du etwas weisst, wo du siehst, dem geht's nicht so gut, oder der ist so und so drauf. Ist das krass, manchmal?
Ja, es ist halt schon so, dass, in einer Kabine die meisten Spieler quasi eine Hülle um sich aufbaut, oder eine Mauer um sich aufbaut, und dass das, meistens, sehr schwierig ist, zum Rauszuspüren. Teilweise hast du das. Und wenn du dann, einen gewissen Zugang zu einem Spieler hast, dann versuchst du das auch anzusprechen. Aber da muss man jeden individuell anschauen. Und das ist auch sehr ein heikles Thema. Und, ja, ich versuche das zu machen dort, wo ich das Gefühl habe, es kommt gut an, aber ich will jemandem auch nicht so psychologisch jetzt oder sagen, hey, ja, alles okay. Also das fragt man sicher einmal, aber wenn du dann merkst, er will sich dir gegenüber nicht öffnen, dann respektierst du es auch.
Mhm. Also wenn jetzt ein Superleague spieler zu dir kommt und sagt, hey, ich bin schwul und du willst mir ein Outing, was würdest du sagen?
Das ist mir ja eigentlich egal. Also,
weißt du, ja, es geht nicht um Zagosi, es geht ja darum, Konsequenzen, Leider, Fußball, es ist ja das
Top. Immer noch, dass er sich dann nicht wohlfühlt in der Mannschaft.
Wie die Reaktionen könnten sein? Es geht immer noch, ja.
Es kann schon sein, dass die Reaktionen, dass es immer noch schwierig ist in der heutigen Zeit, aber eigentlich sollte es eigentlich völlig egal sein. Also, es geht nicht darum, also, da sind wir jetzt wieder im Fußball, ja, ist jetzt das ein guter Spieler oder nicht? Das muss ja ein Trainer oder ein Fußballclub, was, ist doch
ja, für uns drei ist es völlig klar, oder? Aber eben, wie die Reaktionen sind, sie nicht abschätzbar. Ja. Leider, ja. Ich habe noch zwei Sachen.
Du hast noch zwei Sachen.
Also, einmal eine, die mich interessiert. Also, ganz viel eigentlich, aber ja. Sehr interessiert. Du hast 20 Bände vollgeschrieben mit Tagebüchern von dir, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
20?
Ja, es sind wahrscheinlich die kleinen Moleskine-Bücher. Ah. Das ist so, dort schreibe ich amigs meine Ziele, es sind Dankbarkeitsjournals und teilweise Manifestationen, so ein bisschen Affirmationen, was ich mir vorstelle, was ich will sein, was ich will erreichen und für was ich dankbar bin. Und es ist so, wenn man etwas aufschreibt, ist es viel mehr wirklich, als wenn man es nur denkt. Und darum, das ist so ein bisschen meine Sache, mein Ding. Ich versuche es an meinen Kindern ein bisschen zu vermitteln. Wir geben euch unsere Sachen immer am Abend durch, was für Attribute oder wie sie sich sehen oder dass sie auch ein bisschen stark werden, mutig werden, dass sie selbstbewusst werden. Das ist so.
Was schreibst du heute mal? Aber diese Amateure haben es nicht mal geschafft. Podcast.
Ich bin ja dankbar, dass ihr mich als Gast einladet. Es ist für mich ist wirklich cool da zu sein und vielleicht lasst ihr jemanden zu.
Hm. Viel hören zu.
Machen wir den Abschied in kurzer Schmerzlast.
Nein, wir wissen ja, auch gewisse Fußballclub-Verantwortlichen hören da uns Woche für Woche zu. Wie sieht es noch bei dir zukunftsmässig aus? Ist jetzt Servet mal Fokus? Ist vielleicht auch Aarau mal noch ein Träumchen, die grosse Rückkehr zu deinem Jugendclub? Vielleicht geht's mal besser machen noch.
GC braucht doch eine Identifikationsfigur. Also.
Ja, ob ich eine Identifikationsfigur für GC bin, das weiß ich nicht. Aber Aarau ist natürlich, mein Herz ist zu Aarau. Aarau ist meine Stadt. Aber jetzt bin ich mit voller Aufmerksamkeit bei Genf und versuche mich auch mehr und mehr. Und es ist wirklich endlich mal ein Club, wo ich mich voll damit identifizieren kann und wo ich den Wert mitleben kann. Es war nicht immer so gewesen. Und darum ist jetzt mein Fokus voll auf Genf. Die Projekte oder dass die Möglichkeiten kommen dann vielleicht später auch noch.
Du musst jetzt mit Aargau oder Blech durch die ganze Schweiz fahren, immer ist ziemlich bitter.
Ja, da bin ich stolz drauf.
Ah.
Das ist gut, da habe ich gar kein Problem.
Aber die Schleine ist gerne für Blech drauf.
Gut. Ja, dann kommen wir zum Ende. Joel, danke vielmals für deine Zeit, für deine sehr lange Zeit. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich hoffe, du tust uns auch weiterhin zuhören und ich hoffe auch, wir tun die weiterhin zuschauen und nur das sehr erfolgreich. Also ich drücke euch wirklich sehr Daumen, dass das zumindest spannend wird bis zum letzten Spieltag.
Ja, wir geben Gas. Danke vielmals für die Einladung.
Febu?
Tschüss zusammen. Ich hätte noch eine Frage, aber die lassen wir reden. Gute Zeit.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.